Okay, für unsere Gäste und die, die vielleicht ein, zwei Mal nicht hier waren, wir sind mitten in der Predigtserie, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass wir uns in einem geistlichen Krieg befinden, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden hineingeboren in eine Welt, die im Kriegszustand ist. Ich dachte heute Morgen so drüber nach, kann man das so sagen, dass wir so reingeboren sind und direkt im Krieg sind? Und sofort fiel mir so ein, hatte ich so ein Bild vor mir von der Säuglingsstation, von der Kinderstation im Krankenhaus. Meine Güte, wie viel Elend ist schon in Krankenhäusern heute, bei den kleinsten Kindern schon da. Ich weiß noch, Renate Lennemann, ihre eine Tochter, wollte Kinderkrankenschwester werden und ich weiß noch, sie hat eine Zeit lang gemacht und irgendwann kam sie und sagt, ich schaffe das nicht. Ich packe das einfach mental nicht, zu sehen, wie sehr Kinder leiden. Und da dachte ich so drüber nach, das ist einfach der Zustand. Wir werden hineingeboren in eine Welt und sind von Tag 1 an in diesem Krieg. Ob wir es wollen oder nicht. Der Bibeltext zu dieser Predigtserie ist 2. Timotheus 2. Da heißt es, nimm es auf dich als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus, zusammen mit mir für ihn zu leiden. Interessant, dass hier nicht steht, zusammen mit mir für ihn Party zu feiern. Paulus hat öfter über Leiden gesprochen, als uns eigentlich lieb ist. Mach mal eine kleine Studie in den Paulusbriefen und guck mal nach, wie oft dieses Wort Leiden davor kommt. Und ich meine, er wusste, von was er redet. Und dann sagt er, niemand, der in den Krieg zieht, kümmert sich noch um seine Alltagsgeschäfte, sondern es geht ihm einzig darum, die Anerkennung seines Befehlshabers zu finden. Das ist das, was ein treuer Soldat in einer Armee, für die er gerne dient, tut. Und wir sind bei Teil 5 der Serie. Es macht unbedingt Sinn, sich die ersten Teile auf unserer Webseite entweder als PDF oder MP3 runterzuladen. Haben wir eigentlich beides auf der Webseite? Nur MP3? Okay, aber die PDFs sind da, die stellen wir noch nachträglich mit rein. Da muss ich schmunzeln, weil mir ein Pastor geschrieben hat, wo die PDFs sind. Ich sage, wieso? Ja, sagt er, die sind ihm eine große Hilfe geworden in Predigtvorbereitung. Ich weiß, es ist eine ganze Reihe Pastoren da draußen, unsere Predigten hier predigen. Finde ich toll. Okay, wir haben inzwischen gelernt, dass wir in einer freiwilligen, ich muss es doch sagen, einer hat mir geschrieben, ob ich ihm nicht auf dem USB-Stick die letzten 5 Jahre die Predigten schicken könnte. Ja, aber warum nicht? Predigten sind Werkzeuge, nicht mehr und nicht weniger. Das ist, ich habe ja kein Copyright da drauf, ich klaue mir ja auch alles Mögliche zusammen weltweit. Ich meine, man hat seine eigenen Gedanken, aber du hörst hier mal eine Predigt, du hörst hier mal eine Predigt, machst dir Notizen, du bist auf der Konferenz, schreibst mit. Das ist ganz normal. Gerne gebe ich das weiter. Und dann denke ich immer, die armen Pastoren, die einen Teilzeitjob haben, die noch arbeiten müssen nebenher. Ich weiß, was das heißt, eine Gemeinde, du hast vielleicht eine Gemeinde mit 50, 60 Leuten, musst arbeiten gehen, hast die ganzen Dinge einer Gemeinde an der Backe und musst aber jede Woche noch eine Predigt vorbereiten. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis, ich schweife hier ab. Das war eine meiner größten Herausforderungen, als ich in den Vollzeitdienst ging. Und ich weiß, da waren wir noch in der Breslauer Straße und ich weiß noch, als es sich abgezeichnet hat. Und mein Gedanke damals war, Herr, das bedeutet, dass ich jetzt jeden Sonntag predigen muss. Du hast jeden Sonntag eine Predigt. Ich meine, da sind ja so viele Reiseprediger unterwegs, oder die haben 10, 20 Botschaften und die predigen die über Jahre hin. Aber Pastor in der Gemeinde zu sein und dann jede Woche frisches Futter zu haben, der Gedanke hat mich sehr nervös gemacht. Und ich kann euch sagen, als es dann tatsächlich losging, ich ging in den Vollzeitdienst, ich weiß noch, dass ich sonntags gepredigt habe und nach dem Gottesdienst ins Auto gestiegen bin und bin losgefahren und habe zu Gott geschrien, ich brauche ein Wort für nächste Woche. Von daher kann ich verstehen, dass es eine Menge Pastoren gibt, die sagen, hey, so eine fertige Predigt, da kann man sich Dinge rausziehen, das sind einfach Hilfen, super. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Wir haben inzwischen gelernt, dass wir in einer freiwilligen Armee dienen, aber dass wir auch hier ein gewisses Maß an Gehorsam und Disziplin brauchen. Wir haben darüber gesprochen, dass es Dienstvorschriften gibt. Es gibt ein Handbuch und ich vertraue euch da gleich noch ein kleines Geheimnis an. Meine eigenen Predigten, die machen mich zu schaffen. Weil Gott vor einiger Zeit zu Martina und zu mir beide geredet hat, ihr redet hier über das Handbuch, aber es gibt Dinge, wo ihr euch nicht dran haltet. Und dann dachte ich, was könnte das sein? Und es ist zum Beispiel eine Stelle, die uns wichtig geworden ist, aus Jakobus 5, wo es heißt, ist jemand krank und schwach unter euch? Und ich habe alle Kommentare dazu gelesen von einschlägigen Bibellehrern. Es geht darum, dass jemand sehr krank ist. Wirklich lebensbedrohlich vielleicht, so in die Richtung. Und da heißt es, wenn jemand in diesem Zustand, er rufe die Ältesten und sie sollen ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird die Person aufrichten. Und ich dachte so, wann haben wir das letzte Mal praktiziert? Lange her. Von daher mein Aufruf hier, wenn es wirklich mal so eine Situation gibt. Unser Prayer Works Team ist immer hier, die können immer beten und es kann jeder für Kranke beten, jeder kann Hände auflegen. Aber es gibt eine gewisse Situation, da heißt es ausdrücklich, in dieser Situation soll man auf die Ältestenschaft zugehen und sie sollen mit Öl salben, das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Und Gott sagt zu mir, du predigst hier vom Handbuch, halt dich dran. Okay, gut. Worüber wir vergangene Woche sprachen, das war die Waffenrüstung Gottes, dass wir in einem geistlichen Krieg stehen und ebenso wenig wie ein weltlicher Befehlshaber seine Soldaten unbewaffnet in eine Schlacht schicken würde, so wenig tut es Gott. Und der Text, den wir vergangene Woche dazu gelesen haben, das war in Epheser 6, wo es heißt, schließlich aber, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist die Einleitung ist das Wichtigste hier von dem ganzen Paket. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Weil der Kampf, den wir führen, ist nicht mit Fleisch und Blut. Das kommt heute noch ein paar Mal. Zieht an die gesamte Waffenrüstung Gottes, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den geistlichen Mächten der Bosheit unter dem Himmel. Deshalb ergreift die gesamte Waffenrüstung Gottes, damit ihr am Tag der Anfechtung Widerstand leisten und alles überwinden und standhalten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Und an der Stelle habe ich ja letzte Woche kurz darauf gefragt, wie wichtig es ist, dass man guten Stand hat. Und die römischen Soldaten hatten Spikes an ihren Stiefeln. Und ich hatte kurz darüber gesprochen, dass ich mal ein paar ganz coole Motorradstiefel hatte, die eine ganz glatte Sohle hatten, keinen Absatz und gar nichts. Das waren eigentlich so Speedway-Stiefel. Und mit diesen Schlappen habe ich mich in ein Handgemenge eingelassen. Ich habe mich nicht eingelassen, ich habe es angefangen. In Zellhausen auf einem Bierfest. Ich weiß nicht, und dann fiel mir diese Woche ein, Anton Wolf, sagt es jemand aus Seligenstadt? Kennt irgendjemand den Anton Wolf? Besser bekannt als Cavatoni. Kennt keiner den Cavatoni? Ihr seid alles Honda-Fahrer oder so, irgendwas stimmt nicht. Jedenfalls ist mir eingefallen, das war nicht der Cavatoni, es war sein Bruder. Und dann hat mir Tage später jemand gesagt, weißt du eigentlich, mit wem du dich da gekloppt hast? Das ist ein Cavatoni, sein Bruder, Schwarzgurt Karate. Es war gut, dass ich beim ersten Schlag schon um bin. Kein guter Stand gehabt. Egal. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Was wir vergangene Woche gemacht haben, war, wir haben jeden Teil dieser Waffenrüstung kurz betrachtet. Eigentlich könnte man mühelos über jeden Einzelnen eine eigene Serie predigen. Den Lendengurt der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums, das Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes, das wird das Wort Gottes. Du könntest über jedes dieser Einzelteile dieser Waffenrüstung wenigstens 1, 2, 3 Predigten haben. Jeder einzelne Teil dieser Rüstung spielt eine wichtige Rolle. Deswegen steht auch in diesem Text ausdrücklich, deshalb ergreift die gesamte Waffenrüstung Gottes. Also nur in der Unterhose umschwert ist auch kein Krieg zu führen. Und nur mit dem Helm auf und im Jogginganzug, das wird auch nichts. Deswegen steht, zieht die gesamte Waffenrüstung Gottes an. Damit wir Widerstand leisten und alles überwinden und standhalten können. Und dieser Tag der Anfechtung kommt für jeden von uns und nicht nur einmal. In jedem Krieg gibt es auch Schlachten. Gott sei Dank nicht jeden Tag. Es wird gekämpft, es werden Tote geborgen, Verwundete versorgt, es wird Nachschub organisiert und es werden neue Strategien geplant, auch geistlich. Und wenn du dich fragst, was für Tote da geboren werden, Die Toten, die wir bergen, sind geistliche Leichen, die wir produzieren. Das sind so die Früchte von Fehlern, die wir machen. Und die gehören beerdigt, am besten in einem namenlosen Grab. Aber auch wenn nicht jeden Tag unseres Lebens eine Mutter aller Schlachten stattfindet, wie in jedem Krieg gibt es an den verschiedensten Frontabschnitten die täglichen Scharmützel. An der Frontlinie von Gesundheit muss nicht unbedingt gleich ein Tumor sein. Aber schon ein Hexenschuss kann dein Leben durcheinander bringen. Weiß jemand, von was wir reden? Nur ein Hexenschuss. Ja. Besonders ein Tag vor deinem Urlaub. Scharmützel an der Frontlinie von Finanzen. Es muss ja nicht gleich der Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen. Es reicht, wenn ein Tag vom Urlaub neben dem Hexenschuss auch noch eine Nachzahlungsforderung vom Finanzamt kommt. Scharmützel an der Frontlinie von Familie. Muss nicht gleich eine Affäre sein des Ehepartners oder dass ein Kind plötzlich auf Drogen ist. Es reicht, wenn der eine Ehepartner wegen seinem Hexenschuss und der Steuernachzahlung jetzt keinen Bock mehr hat auf Urlaub. Und dann gibt es natürlich noch die Scharmützel an der Frontlinie von allgemeinen Beziehungen, in der Verwandtschaft, auf dem Arbeitsplatz. Meine Güte, wir alle haben jeden Tag kleinere Kriege, mit denen wir uns rumschlagen. Passiert so überall. Und hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt. Man mag es kaum glauben. Sowas gibt es sogar in Gemeinden. Es soll tatsächlich Scharmützel in Gemeinden geben. Ihr seid darüber genauso erstaunt wie ich. Aber wie viel persönlichen Stress und wie viele Verletzungen könnten wir uns ersparen, wenn wir uns darüber klar werden würden, was das bedeutet, was Paulus schreibt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalt, mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit geistlichen Mächten der Bosheit unter dem Himmel. Das ist unser wahrer Kampf. Du, deine Frau ist nicht das wahre Problem. Oder der Mann. Es sind diese Dinge, die hinten dran im Unsichtbaren laufen. Wir werden all jeden Tag versucht. Und wenn es passiert, dass wir fallen oder versagen, dann haben wir alle oder wenigstens ein Großteil, würde ich nach 37 Jahren Erfahrung behaupten, wir haben so die Tendenz, es auf Umstände und auf andere Leute und am besten immer gleich auf den Teufel zu schieben. Das ist sowieso immer schuld. Als ob der alleine schuld wäre, wenn wir nicht widerstehen. Der böse Teufel ist an allem schuld. Einige von euch kennen ja meine passende Geschichte, die ich da immer habe. Meine kleine Geschichte von Merlin Hickey kommt immer passend. Ist eine amerikanische Predigerin und Frau von Pastor Wally von der Happy Church in Denver, Colorado. Die nennen sich inzwischen Orchard Road Christian Center. Gestern dachte ich so drüber nach, vielleicht sind sie nicht mehr so happy. Ich fand das irgendwie cool, Happy Church. Jedenfalls. Merlin, vor Jahren, hatte sich beim Shoppen in einen teuren Pelzmantel verliebt. Und den musste sie einfach haben. Sie kam an dem Ding nicht vorbei. Und sie hat ihn gekauft. Jetzt musste sie das zu Hause nur noch ihrem Wally beibringen. Und als er dann abends mit dem Mantel da so stand und, guck mal Wally, sieh dir diesen Mantel an, ist der nicht herrlich? Und sie hatte so Berichte. Und dann sagte, Wally guckte mich an und sagt, was hat der gekostet? Und sie sagt, sieh dir die Verarbeitung an. Es ist ein Traum. Er sagt, was hat der Mantel gekostet? Ja, naja, also es war eigentlich schon ein Sonderangebot. Für $3,000 war er ein Sonderangebot. Und Wally sagt, was, $3,000 für einen Mantel? Das ist ein Vermögen, wie kannst du sowas tun? Und sie sagt, ich weiß auch nicht, der Teufel hat mich versucht. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und Wally sagt, wie bitte, der Teufel hat dich versucht. Wieso hast du nicht wie Jesus gesagt, Teufel, geh hinter mich, Satan. Und er sagte, das habe ich doch. Aber er hat gemeint, er sieht auch von hinten bezaubernd aus. Na, es ist nicht so, dass der Teufel mit uns machen kann, was er will. Es heißt in Jakobus 1, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern dann jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt und danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Und dann steht da, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Was eine Aussage, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn wir das alles mit dem natürlichen Verstand auslegen wollten, dann dürfte meiner Meinung nach kaum jemand von uns heute hier sitzen, oder? Wer versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden stimuliert. Wir wägen eine Sache hin und her ab. Unsere Gedanken, sagt Paulus, verklagen und rechtfertigen uns in unserem Kopf. Aber ich frage mich, wer ist heute hier, der auch nach Abwägen aller Optionen und gegen besseres Wissens nicht dennoch auch schon mal gegen sein Gewissen gehandelt hat? Ist da irgendjemand da, dem das noch nie passiert ist? Wir wissen, es ist verkehrt. Wir haben abgewägt und trotzdem entscheiden wir uns aus Wut oder Rage oder irgendetwas heraus, etwas zu tun, was eigentlich verkehrt ist. Jetzt steht hier aber, die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es ist erstaunlich, dass wir noch leben. Was uns aber zeigt, dass der Begriff Tod umfassender zu verstehen ist. Jede Sünde gebiert eben nicht Leben, sondern etwas Todes. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Lüge, Hass, all diese Dinge, jede Verfehlung, egal welcher Art, hat nicht Leben, sondern irgendwas Todes im Schlepptau. Das ist das, was das ausdrückt. Wir alle haben mit den Begierden unseres Fleisches und unserer alten Natur zu kämpfen. Begierden und Neigungen, von denen es an verschiedenen Stellen heißt, wir sollen sie ablegen, töten oder kreuzigen. Die neue Natur, hier im Bible College, ganz großes Thema im Moment, diese Dinge loszuwerden. In diesem Prozess steht jeder Einzelne von uns. Das nennt sich Heiligung. Einige sind da schneller unterwegs, man müsste eigentlich sagen gehorsamer, andere sind langsamer unterwegs. Einige sind schwächer, andere sind stärker. Und irgendwie ist es ein langanhaltender Prozess. Ich weiß noch, Oskar Meding, das ist, wir haben unten im Bistro haben ein Bild hängen, das hängt seit 2003. Habt ihr das schon mal gesehen? So ein älteres Ehepaar, die Schwester Meding waren das, sind beide beim Herrn. Und ich weiß noch, dass wir eine Beerdigung vom, ich glaube, das war der Erich Bialy, den wir beerdigt hatten, Oskar Meding hieß er. Und der Oskar und Martina, wir sind da auf dem Friedhof gelaufen und die Martina hat sich so mit dem Oskar unterhalten, und er war 96. Und sagt so zum Oskar: Oskar, du bist mir so ein großes Vorbild. Wie du, was du für ein Christ bist, ist einfach fantastisch. Und dreht er sich so rum und sagt: Mädchen, sagt er, der Herr ist noch lange nicht fertig mit mir. Ich stand daneben, habe das gehört, das fand ich so drollig. Aber so ist es. Wir werden ein Leben lang mit diesen Dingen zu kämpfen haben. Es ist unsere alte fleischliche Natur, die sich hin und wieder immer mal regt wieder. Und ganz besonders, was da immer noch nicht vollständig gekreuzigt ist, es ist das, wo der Teufel ins Spiel kommt, um uns zu versuchen. In unseren Gedanken, in unseren Emotionen, in unseren Haltungen, da spielt sich dieser Krieg ab. Und hier kommt die Waffenrüstung Gottes ins Spiel, damit wir, wie Paulus es sagt, den listigen Anschlägen des Teufels standhalten können. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Und er kennt unsere Schwächen. Ich hatte vor Jahren mal einen YouTube-Clip gesehen, der mich genau an diese Dinge erinnert hat. Ich habe das Original damals runtergeladen, mit Untertiteln versehen und habe es Montagmorgen und schlecht gelaunt getauft. Weiß das noch jemand? Und dieser Clip, als ich den gesehen habe, dachte ich, das ist exakt das, was passiert, wenn wir nicht wachsam sind und vergessen, dass wir es nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben. Und ich hoffe, dass der Clip läuft. Können das Licht ausmachen, den Clip mal laufen lassen. Und da sind so ein paar nagende, hinterlistige Krähen. Und das müsst ihr euch mal angucken. Guckt euch diese hinterlistigen Biester an. Stellt euch vor, das wären so kleine Dämonen. Stell dir vor, du könntest diese Krähen nicht sehen. Hinterlistige Biester, ha? Diese Krähen. Und als ich den Clip damals gesehen habe, dachte ich, das ist, wenn du die nicht sehen würdest, du hättest keine Ahnung, wieso die Katzen sich dermaßen fetzen. Und ich dachte, so läuft das in unserem Leben manchmal auch ab. Wir sehen diese Mächte. Wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Wer weiß, was es montags morgens ist, was irgendwo, du kommst auf die Arbeit, dein Kollege ist schlecht gelaunt, dein Chef ist mies drauf, was weiß ich alles. Was wissen wir, was da im Hintergrund alles gelaufen ist? Stell dir vor, der hättest die Krähen tatsächlich nicht sehen können. Wie etwas dich reizt, wie etwas dich aggressiv macht und wie du die Nerven verlierst oder wie das jemand anderem passiert und du lässt dich drauf ein. Genauso läuft es in der Realität auch ab. Und wann sind wir besonders gefährdet? Wenn wir mit Attacken und dämonischen Blitzkriegen am wenigsten rechnen und unachtsam und unvorbereitet sind. Deswegen gibt es diesen warnenden Hinweis. Wacht, wacht. Und weißt du, wo du den findest? Explizit in Epheser 6, direkt als Anhang zu dieser Waffenrüstung. Da heißt es vor allen Dingen aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes und betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Mit Bitten und Flehen im Gebet zu wachen, ist die beste Vorsorge, die es gibt. Wenn du weißt, dass es ein schwieriger Tag wird und du morgens betest und sagst, Herr, heute werden mir Menschen auf die Füße treten, aber bitte hilf mir, wachsam zu sein und weise zu reagieren. Besonders wenn du weißt, dass dein Arbeitsplatz oder dein Umfeld ein Minenfeld ist, ein Spannungsfeld ist. Wenn du weißt, dass es Mobbing ist im Gange in der Firma, es wird schlecht geredet, es sind Dinge am Laufen hinter den Kulissen, es wird getrickst und geschoben und die Ellenbogen ausgefahren. Wenn du all das weißt, wenn du weißt, dass dein Ehepartner unter Stress steht, warum auch immer. Wenn du weißt, dass es in deiner Connect-Gruppe Spannungen gibt. Aber es gilt nicht nur für zwischenmenschliche Versuchungen. Im Gebet wachsam zu sein, gilt auch für Bereiche, wo wir von Haus aus aufpassen müssen. Es kann Geld sein, es kann Sex sein, es kann Macht sein. Der Teufel wird alles tun, uns irgendwo in irgendwas zu verstricken. Das heißt in Hebräer 12,1, deshalb lasst nun auch uns jede Bürde, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das heißt, was unseren Lauf verlangsamen und stoppen kann, ist Sünde und sind Bürden. Das griechische Wort dafür ist Orgos, das hier auch für Bürde übersetzt ist. Und das bedeutet auch Ballast oder Gewicht, legt allen Ballast ab. In den meisten englischen Übersetzungen steht Weight, legt alles Gewicht ab. Ob römischer Legionär oder Soldat des 21. Jahrhunderts, wenn es etwas gibt, worauf ein Soldat achten wird, dann ist es, was er im Gepäck hat. Unsere Altgedienten, ist das wahr? Was war der längste Marsch? Dein längster 40 Kilometer oder was? 25? Wie viel? 200 Kilometer Marsch. Wow, 200 Kilometer. Bei 200 Kilometern mit deinem Gepäck wirst du auf jedes Gramm achten, was da hinten drin ist. Ist das richtig, Reinhold? Jedes Gramm einer Ausrüstung, das ein Soldat mit sich führt, ist genau überlegt. Aber ganz besonders, wenn ein Kampf bevorsteht. Was meint ihr, wer von denen hier, meinem nächsten Bild, die schlechtesten Karten hat? Ich meine, der schleppt die ganzen Feldflaschen von allen mit sich rum. überflüssiger Ballast auf dem Rücken. Das macht uns müde. Jeder Schritt wird zur Tortur. Guckt jetzt genau hin, wie müde und schwer unsere Band auf die Bühne kommt. Die hatten mich gefragt, was gibt es für ein Stichwort für die Band? Ich sage, jeder Schritt wird zur Tortur. Dann haben sie gemeint, dann kommen wir mal müde auf die Bühne. Unsere geistliche Mobilität ist dramatisch eingeschränkt, wenn wir so einen Haufen Ballast und Zeug mit uns schleppen. Und wir werden auch zu einer leichten Beute für den Feind. Kein Wunder, wenn dann Christen ineffektiv werden und jede Schlacht und ihre Freude am Glauben verlieren. Deshalb lasst nun auch uns jede Bürde und die uns so leicht umstreckende Sünde ablegen. Und deshalb lasst uns nichts mit uns rumschleppen, was nicht zur Ausrüstung gehört. Ich weiß nicht, wieso der seinen Esel mitnimmt. Ich weiß nicht, wo ich das Bild hatte, ich irgendwo mal gesehen, das muss ich mir speichern. Lasst uns nichts mit uns rumschleppen, was nicht zur Ausrüstung gehört. Okay, ich möchte euch einladen, für einen kleinen Moment die Augen zu schließen. Und ich werde gleich für drei Dinge beten. Und wenn etwas davon auf dich zutrifft, dann werde ich dich gleich bitten, kurz deine Hand zu heben. Du musst nicht aufstehen, musst nicht nach vorne kommen. Du bist lediglich eingeladen, kurz deine Hand zu heben. Und ich sage das immer wieder jetzt auch, das ist vielleicht der wichtigste Augenblick dieses ganzen Gottesdienstes. Die erste Gruppe, wenn du noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, heute ist dein Tag. Wer weiß, wer für dich gebetet hat? Wer weiß, was im Unsichtbaren alles passieren musste, damit du heute hier bist? Wenn du noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen hast, ist heute dein Tag. Lade Jesus Christus ein, in dein Leben zu kommen. Eine zweite Gruppe, du hast bereits eine klare Entscheidung für Jesus getroffen, aber du bist dir deiner Errettung nicht sicher. Du bist immer wieder, kommst du ins Zweifeln, bin ich ein Kind Gottes oder nicht? Du bist es. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, wenn du sagst, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens, dann ist er dein Herr. Und es gibt eine dritte Gruppe, du hast mal einen Anfang mit Jesus gemacht, aber du hast ihn aus den Augen verloren. Und Gott sagt dir, lass alle Selbstvorwürfe und alles schlechte Gewissen zurück. Komm heute zurück. Jesus wartet auf dich. So, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, wenn du gerne Heilsgewissheit in dir hättest oder einen Neuanfang suchst, wenn du spürst, dass Gott dich angesprochen hat, dann hab den Mut, jetzt ganz kurz deine Hand zu heben. Alle Augen geschlossen. Ist irgendjemand hier, den Gott heute Morgen konkret anspricht? Heb kurz deine Hand. Danke. Ich sehe diese Hand. Vielen Dank. Ist noch jemand hier? Alle Augen geschlossen. Kurzes Handzeichen. Vielleicht schlägt dir das Herz bis zum Hals hoch. Aber es ist ein sicheres Signal, dass Gott dich ruft. Danke, Jesus. Danke, Herr. Herr, du hast diese Hand gesehen und ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass dein Heiliger Geist deinen Sieg im Herzen dieser Person versiegelt und es festmacht. Alle Zweifel, alle Selbstvorwürfe, all diese Dinge nehmen wir gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir sprechen Freiheit hinein in das Leben dieser Person. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir werden gleich noch ein Lied singen, aber vorher habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Das passiert nicht oft, aber Anfang der Woche habe ich abends im Gebet einen Eindruck gekriegt, dass heute im Gottesdienst jemand hier ist, der im wahrsten Sinne des Lebens lebensmüde geworden ist. Ich bin sehr sensibilisiert. Mein Bruder hat sich letztes Jahr das Leben genommen. Und vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass ich ein bisschen empfänglicher bin, auch jetzt für solche Gedanken. Aber ich sage, Herr, redest du zu mir? Das ist einfach etwas, was mich persönlich beschäftigt oder wo ich noch was verarbeite. Und es war mir aber, als wenn Gott mir sagt, es ist heute Morgen jemand hier. Und du haderst mit deinem Leben. Es sind so viele Probleme, es sind so viele Dinge in deinem Leben passiert, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Dass du niedergeschlagen bist und dass du Gedanken hast, dir das Leben zu nehmen. Das war mein Eindruck. Ich sage, Herr, und was soll ich da machen jetzt? Ich kann ja nicht sagen, heb mal deine Hand. Und das ist das, was Gott mir sagt. Er sagt, sag der Gemeinde, sag, ich habe hier eine meine E-Mail-Adresse. Habe ich meine E-Mail-Adresse? Keine Folie da? Also es ist relativ einfach. manfred.schwarzkopf@c3hanau.de. Und ich möchte dich bitten, wenn du das bist, wenn da heute jemand hier ist und das ist das, was in dir vorgeht, dass du wirklich so verzagt bist, so ein Berg voll Probleme vor dir herschiebst, Dinge passiert sind, wo du sagst, was bringt mir dieses Leben noch? Ich bitte dich, schreib mir vertraulich eine E-Mail und lass uns reden. Ich würde mir ewig Vorwürfe machen, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte. Und irgendjemand wäre tatsächlich betroffen heute Morgen. Jesus ist Sieger. Ich habe mehr als einmal Situationen in meinem Leben gehabt, wo einem so Gedanken kommen. Eine Firmenpleite, die wir hingelegt hatten, wo ich keinen Ausweg mehr sah. Und das ist diabolisch. Es sind diese Stimmen, die dann sagen, was bringt dir das alles noch? Aber es ist nicht von Gott. Es gibt immer einen Ausweg mit ihm. Es gibt immer, immer, immer einen Ausweg mit ihm. Und wenn ich sehe, was Gott teilweise aus meinen Problemen gemacht hat, fantastisch. Okay. Hey Church, hat irgendjemand was mitgenommen heute Morgen? Dann steht nochmal auf. Lasst uns nochmal einen Song singen heute Morgen.